Prolog. Crest, 3. Juli 2049. Nachtarbeit. Das Schlagzeug hämmerte dröhnend. Gitarren kreischten auf wie berstende Stahlseile. Ein klecksiger Synthesizer gab den Rhythmus vor. Wie kochend heißes Metall zischten jaulende Tontropfen herab, schlugen kreuz und quer, wandelten sich zu einem staccatohaften Nieselregen aus zerplatzendem Widerhallgegluckse. Alles gab vor, Melodie zu sein. Darüber wand sich eine männliche Stimme, die anklagend, weinerlich und aufrüttelnd vorwurfsvoll zugleich war. Dr. Larry Cheng hörte Neoklassik. Ein Werk eines 2016 verstorbenen Sängers und Komponisten. Seiner Meinung nach eines der größten Musikgenies überhaupt. Aus den Akustikfeldern des Labors explodierte der Song Fame. Mit einer Brachialgewalt, die knapp unterhalb der Schmerzgrenze lag. David Bowie pulsierte Cheng akustisch ins Blut. Cheng sang ebenso laut wie falsch mit. Fame puts you there where things are hollow. Seit es die Crest in den Lehrraum verschlagen hatte, war dies sein Lieblingssong. Nichts spiegelte Chengs tief empfundene Wut besser wider als Bowies Zorn über die Welt, die er sich in diesem Lied aus dem Hals schrie. Ruhm bringt dich dahin, wo alles hohl und leer ist, dachte Cheng gequält. In meinem Fall in den Leerraum, die größte Hohlheit und Leere, die es geben kann. Tatsächlich war die Aussicht auf Ruhm und Ehre Chengs Motiv gewesen, um auf dem größten Raumschiff der Erde anzuheuern. Auf Perry Rodens Schiff, dem bisher einzigen Ultraschlachtschiff der Menschheit, dem Protektor persönlich unterstellt. Eine Reise, hatte sich Cheng gesagt, nur eine Reise mache ich mit. Aber sie würde seine Karriere nach der Rückkehr beflügeln. Sein Leben an Bord würde angefüllt sein mit wichtigen Forschungen, sensationellen Untersuchungen, jeder Menge Gelegenheiten, sich zu profilieren und später vom erworbenen Ruhm zu profitieren. Nichts hatte sich weiter von der Wahrheit entfernt herausgestellt als diese infantilen Erwartungen. Stattdessen hatte er Gefechte erlebt, deren Zeuge er allein auf Livestream-Holos geworden war. Es hatte gewirkt wie irgendwelche Hollywood-Filmsequenzen, positronisch aufbereitete Bilder, die mit der tatsächlich stattfindenden Wirklichkeit außerhalb des Stahlriesen nicht das Mindeste zu tun hatten. Cheng hatte sich beständig erinnern müssen, dass er nicht nur Zuschauer, sondern auch potenziell Betroffener war, buchstäblich. Denn jeder Wirkungstreffer konnte der letzte sein. Dann hatte es Expeditionen auf unwirtliche Planeten gegeben, ohne dass er diese Fremdwelten anders kennenlernen durfte als abermals mittelbar durch aufbereitete Videos. Dazu immer wieder eintönige Refraktionszeiten, die an den Nerven zerrten. Dann die Gefangenschaft. Der Horror, den die Pekong verbreiteten. Die endlosen Quälereien, die sie den Menschen zufügten. Auf diese Erfahrungen, auf all den Gestank, die Schmerzen, die Angst, hätte er gern verzichten können. Als es endlich hatte nach Hause gehen sollen, war die Crest stattdessen im Leerraum gestrandet, erst mit der bedrückenden Perspektive auf eine jahrwährende Rückkehr, dann sogar ohne jegliche Aussicht auf eine Heimreise aus eigener Kraft. Immer weiter in diese die Seele fressende Leere war es gegangen und am Ende mitten hinein in einen Konflikt mit Robotern, die mit ihren Emotio-Anteilen bessere Ausgeburten der Hölle waren. Ruhm und Ehre. Gottverfluchte Scheiße. Eine Höllenangst hatte er gehabt, als er einem dieser Implantatleute begegnet war, einem von der Crew der Bronco. Erst recht, als dieser Nabat Ashra an ihm vorbeigestaxt war, mit nichts Geringerem im Gepäck als Invasionsplänen für die Milchstraße. Cheng lachte schrill. Es konnte ihn ja niemand hören. Er war allein. Fame puts you where things are hollow. Dass die Crest sich inzwischen auf dem Rückweg befand, wundersamerweise den Konflikt mit den Robotern irgendwie bewältigt und nunmehr den Heimweg angetreten hatte, wie es die Schiffsführung so euphemistisch umschrieb, das war doch nichts anderes als hohle Phrasendrescherei. Gedacht, um gute Stimmung zu verbreiten. Aber Cheng ließ sich nichts mehr vormachen. Bis sie die Erde wieder erreichten, würden noch Wochen, wenn nicht Monate vergehen. Mit wer weiß, was für Widrigkeiten längs des eingeschlagenen Weges. Zuvor stand nämlich Arkon auf dem Reiseplan. Und dort, das galt als so gut wie sicher, würde man auf die... Cheng glaubte etwas zu hören, das nicht Teil von Bowies Song war. Das Schott hatte er mit seinem persönlichen Code verschlossen. Wieso zischten dann die Türen? Es waren doch die Türen. Er machte eine heftige Bewegung in Richtung des Servosensors. Die Laborpositronik interpretierte Chengs Geste korrekt. David Bowies Klage erstarb jäh. Und in Chengs klingelnde Ohren mischte sich das unverkennbare Geräusch von Schritten, die sich näherten. Er hatte sich nicht getäuscht. Noch jemand befand sich im Labor. »Das ist unmöglich«, dachte er. »Verflucht nochmal! Ich habe schließlich nicht umsonst alle anderen zur Freischicht in die Kabinen geschickt, damit ich endlich allein bin und konzentriert arbeiten kann. Wer zum Henker stört mich jetzt?« »Guten Abend, Doktor«, sagte eine Frauenstimme in seinem Rücken. Er fuhr herum. Sehen konnte Cheng die Frau nicht, nur punktuelle Helligkeit umgab ihn. Wie überall in der Crest erzeugte die Zentralpositronik den Anschein von Tag und Nacht. Derzeit herrschte Nacht, der frühe 3. Juli war angebrochen. Zwischen den wenigen Lichtbahnen und dicht bei ihm schwebten Dutzende Holos, deren Anzeigen sich permanent veränderten. Cheng ließ die aktuellen Hochrechnungen bei seiner Arbeit gern als Textcode mitlaufen, endlose Zeilen von Programmkennungen und formelhaften Befehlsclustern, die ihm suggerierten, dass in den Rechenkernen tatsächlich etwas vor sich ging. Die farbigen Schriftschatten liefen über sein Gesicht wie Blut, das an einer Scheibe herabrann. Das sah er in der spiegelnden Fläche eines inaktiven Analysegeräts gegenüber. Das Gesicht der Frau erblickte er nicht. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« Die im Dunkeln verharrende Frau sagte zu ihm, »Und lassen Sie die Musik ruhig weiterlaufen«, fügte sie hinzu. »Nur zu. Sie ist etwas ungewöhnlich, finden Sie nicht? So schrill und voller Angst.« Cheng tat wie geheißen. Er gab dem Servosensor einen Wink. David Bowies Stimme setzte von neuem ein. Die wippende Klinge des langen und gebogenen Messers vor Chengs Augen ließ ihm keine andere Wahl, als zu gehorchen. Erst nun wurde ihm bewusst, dass er die Worte über den in seinem Ohr implantierten Translator vernommen hatte. In welcher Sprache die Unbekannte mit ihm redete, war ihm völlig entgangen. Zögerlich stand er auf, mit ruckenden Bewegungen, als wäre er eine Marionette, die an Fäden hing, und leistete den Befehlen Folge. Es sollte die letzte Handlung seines Lebens sein.